Ja, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen zur Multimedia-Programmierung. Und zwar schon zum Kapitel 6. Es tut mir leid, dass vorige Woche die Vorlesung ausfallen hat müssen. Ich versuche es jetzt vom Ablauf her ein bisschen so hinzubekommen, dass nicht allzu viel vom Stoff tatsächlich rausfällt. Insofern kommen heute zwei Themen sozusagen. Also ich leite schon über in das nächste Thema und versuche dann das, was, also ein Kapitel, das eigentlich eine ganze Vorlesung umfasst hätte, am Ende der letzten Vorlesung so ein bisschen zusammenfassend noch unterzubringen, dass Sie von den Informationen her eigentlich keinen allzu großen Verlust haben müssten. Ja, und es gibt auch noch eine zweite Sache, die sich jetzt auch abzeichnet. Bis jetzt habe ich ja so brav irgendwie die einzelnen Medientypen der Reihe nach durchgearbeitet. Da gab es irgendwie Bilder und bewegte Bilder, Animationen und Audio. Und jetzt redet man natürlich nochmal über Video. Aber erstens mal sind diese Medientypen dann so ziemlich vorbei, da gibt es nicht mehr viel mehr. Und zweitens gibt es natürlich andere Aspekte auch noch, die so ein bisschen übergreifend sind. Und heute merkt man schon so eine Mischung eigentlich aus noch ein bisschen was zu Video, aber anhand von dem Video will ich ein bisschen über Software-Engineering-Techniken reden, die im Zusammenhang mit Multimedia eine Rolle spielen. Und das wird dann auch die nächsten Vorlesungen so ein bisschen bestimmen. Da geht es dann um solche Dinge wie die Modellierung von Multimedia-Anwendungen, ganz kurz, aber vor allem um den Entwicklungsprozess für Multimedia-Anwendungen. Und heute spielen eben die Komponenten eine Rolle und gegen Ende dann auch noch Patterns. Ja, also Komponenten, habe ich gesagt, ist eines der ersten Themen. Das ist schon ein Software-Engineering-Thema und da sage ich zuerst mal was allgemein dazu. Und dann werden wir uns natürlich mit Videokomponenten befassen, deswegen zuerst mal ein paar Gedanken über Komponenten. Ich habe hier zwei Referenzen auch angegeben, die überhaupt nichts mit Multimedia-Programmierung zu tun haben, die aus der Softwaretechnik stammen. Das eine ist ein Klassiker zum Thema komponentenbasierte Softwareentwicklung, einer der bekanntesten Leute in dem Gebiet. Und das andere ist ein historisch interessanter Artikel, den es auch im Web gibt, aus dem man rauslesen kann, dass schon 1969 als Software Engineering als Begriff gerade erst geprägt wurde, schon intensiv über Komponenten für Software nachgedacht wird. Also das ist so die Vision, die hinter Komponenten steht, ist auf dieser berühmten Garmisch-Tagung zum Software Engineering 1969 schon formuliert worden. Ja, was ist eine Softwarekomponente? Da gibt es zumindest eine Definition, die von einer großen Menge Fachleuten mal verabschiedet wurde, 1996, schon ein bisschen her, aber gilt immer noch. Das ist eine Einheit, die dafür da ist, dass man Software zusammensetzt, also Unit of Composition. Das heißt, es ist eine Bausteineinheit, die wird dafür verwendet, zusammengesetzt zu werden. Und sie hat Schnittstellen, die hier wirklich als contractually specified beschrieben sind, also Schnittstellen, die genau beschrieben sind, genau spezifiziert sind im Sinne eines Vertrags. Das heißt, der Vertrag über so eine Schnittstelle bedeutet, ich weiß, wenn ich an dieser Schnittstelle mich an meinen Teil des Vertrags halte, wenn ich also zum Beispiel bestimmte Informationen liefere, die als Parameter verlangt werden, dann kann ich mich darauf verlassen, dass die andere Seite auch den Vertrag einhält und mir zum Beispiel das entsprechende Ergebnis zurückliefert oder die geeignete Aktion ausführt. Das heißt, ich weiß, ich habe eine Blackbox-Komponente in dem Fall, ich weiß nicht, wie die das eigentlich macht, aber ich habe sozusagen eine Schnittstelle und einen Vertrag darüber, wie das Verhalten an dieser Schnittstelle ist. Das geht vielleicht nur unter bestimmten Bedingungen. Wenn Sie jetzt gerade an Multimedia-Programmierung denken, gibt es das, dass wir zum Beispiel, haben wir gesagt, bei Audio die Tatsache einer geeigneten Soundkarte irgendwie brauchen, die da in der Hardware eingebaut ist, damit das Ganze funktioniert. Es könnte auch bei manchen Animationen sein, dass eine bestimmte Framerate auf dem Rechner nur realisierbar ist, wenn da die Grafik sehr aufwendig ist, wenn eine bestimmte Leistungsfähigkeit der Hardware da ist. Das heißt, es gibt Kontextabhängigkeiten und dieser Vertrag muss nicht unter allen Umständen eingehalten werden, sondern es kann Abhängigkeiten geben vom Kontext, die sollten aber explizit beschrieben sein, also wie in so einem Vertrag halt auch, wo man dann so Ausnahmeklauseln dazu schreibt. Ganz wichtig ist es, dass ich so eine Komponente nehmen kann und anwenden, ohne dass ich irgendwie den Code dazu verstanden haben muss oder überhaupt kennen muss. Das heißt, ich kann unabhängig von der Entwicklung der Komponente selber, kann ich die Komponente einsetzen und es können auch Leute, die eben Komponenten von irgendwoher beziehen, zum Beispiel kaufen, die Komponenten zusammensetzen. Sowas gibt es ganz häufig in den visuellen Entwicklungsumgebungen, dass man Komponenten nimmt, insbesondere auch wieder für Benutzungsschnittstellenkomponenten. Also sogenannte Widgets heißen sie manchmal, die, Sie kennen es von Swing zum Beispiel, die Swing-Komponenten wie ein Label oder ein Button oder sowas, J-Label, J-Button, die kann man in grafischen Entwicklungsumgebungen oft einfach direkt auf die Oberfläche ziehen und das sind schon so richtige Komponenten, die haben eine wohldefinierte Funktionalität und ich kann Eigenschaften einstellen, das ist im Prinzip ein Interface, über den ich die Komponente parametrisieren kann, Namen festlegen, zum Beispiel das Label, das auf einem Button steht und was passiert, wenn er gedrückt wird, ob er irgendwie reagiert, wenn die Maus drüber ist, solche Dinge. Und normalerweise gibt es da Komponenteninspektoren, mit denen man das anschauen kann und einstellen. Und dann ist natürlich das Verhalten oft so, dass wenn zum Beispiel jetzt ein Button irgendwie ein Ereignis auslöst, dass dann Event-Händler das behandelt und irgendwie eine weitere Komponente benachrichtigt. Und damit entstehen so Kontrollflussketten, wo im Prinzip ein Ereignis eine ganze Kette von anderen Ereignissen triggert. Und in manchen Entwicklungsumgebungen kann man diese Verkettungen tatsächlich explizit auch sozusagen zeichnen. Man kann sagen, hier gibt es einen Ausgabeport, wo das Ereignis sozusagen rausgeht oder sogar ein Ereignis mit Daten und das wird sozusagen weitergeleitet zu irgendeiner anderen Komponente, die das konsumiert und dann entsprechend reagiert, indem man so wirklich Ports hat, die man mit quasi Kabeln verbinden kann. Da haben wir so eine Art Verdrahtung von Software. Das hat seine Grenzen. Ich will da jetzt nicht ins Detail reingehen. Zum Beispiel IBM Visual Age war eines von den ersten Systemen, das das unterstützt hat, auch im großen Maßstab auf den Markt gebracht worden ist. Aber genau diese grafische Komponentenverknüpfung hat sich nicht so richtig durchgesetzt, weil man eben sehr schnell so einen großen Spaghettihaufen auf dem Bildschirm produziert, auf die Art, wenn man komplexere Software hat. Also das ist nicht ein universell einsetzbare Strategie, um Probleme zu lösen, sondern das ist Programmierprobleme. Und in manchen Fällen geht es gut. Wir werden auch gleich noch Beispiele sehen, wo es gut geht. In anderen Fällen muss man eben schon richtig Programmcode schreiben. Ja, und damit man Programmcode schreiben kann, der mit Komponenten arbeitet, ist es so, dass so eine Komponente immer eben über ein API zugänglich ist. Also auch diese Get- und Set-Eigenschaften sozusagen, Get- und Set für Eigenschaften, wo ich irgendwie den Namen zum Beispiel von dem Button beschreiben kann. Das kann ich nicht bloß mit einem Inspektor machen, sondern da gibt es eine Get- und eine Set-Methode in der Komponente. Und letztlich ist der Inspektor bloß ein Programm, das das eigentlich macht, das dieses API im Prinzip benutzt. Ja, und Komponenten sind, das ist inzwischen eine Tatsache, einfach auf dem IT-Markt, sind ein Produkt, das man kaufen kann. Das heißt, ich kann für verschiedenste Zwecke Komponenten einkaufen, sei es, dass irgendwie ein Hersteller von bestimmten Hardware-Komponenten mitliefert, die ich in meine eigenen Programme einbinden kann, um diese Hardware anzusteuern, oder dass es auch wirklich Komponenten zum Beispiel für Oberflächenelemente wirklich zu kaufen gibt. Das werden wir gleich sehen, ist auch bei Multimedia-Software, zum Beispiel bei Flash, durchaus existierend. Ja, jetzt habe ich gerade Flash gesagt. Das ist ein Beispiel. Ich werde aber gleich noch eine zweite Entwicklungsumgebung auch zeigen, in der Komponenten eine Rolle spielen. Und wie gesagt, Flash ist hier nur ein Beispiel, aber da gibt es eben Komponenten. Und im Prinzip ist eine Flash-Component einfach ein Stück Flash-Design sozusagen, ein Stück Funktionalität, das ich in meine eigene Flash-Anwendung einbinden kann. Da kann durchaus eine Menge Programmcode dahinter stecken. Das Wesentliche ist, dass ich das ansprechen kann, indem ich eben Parameter und Methoden dieser Komponente verwende, also Parametersätze lese und Methoden aufrufe. Und damit sozusagen diese Komponente entsprechend meiner Bedürfnisse verwenden kann. Im Prinzip also eine fertige Lösung. Und konkrete Beispiele vielleicht, was es so gibt. Ich werde gleich mal das in Flash mal aufmachen. Klassisch sind natürlich die User-Interface-Komponenten, die so ähnlich sind wie in Swing. Na, da gibt es die Buttons, von denen war gerade die Rede, und verschiedene andere Sachen aus den User-Interfaces, die man so kennt. Checkboxen, Comboboxen. Progress Bar, Scroll Pane, Slider, also schon relativ spezialisiert, aber Dinge, die man halt immer wieder braucht und die sind als fertige Komponenten da, können aus einer Palette genommen werden, auf die Oberfläche gezogen und damit dann sozusagen als komplettes, nicht mehr weiter detailliertes Element verwendet werden. Jetzt sind wir ja im Prinzip über Video dorthin gekommen, uns über Komponenten zu unterhalten. Der Weg geht nämlich so, wenn Sie nachschauen, wie kann ich denn in Flash Video abspielen, dann landen Sie ganz schnell dabei, dass es eben eine Videokomponente gibt. Das heißt, für Video wird eben über Komponenten hier gearbeitet und da gibt es dieses Flash Video Playback, die Komponente und verschiedene Buttons, die wir uns dann nochmal ein bisschen genauer anschauen werden. Das heißt, für Video gibt es eine eigene Kategorie von Komponenten, die da vorprogrammiert ist. Noch ein bisschen mehr vielleicht zu den Flash-Komponenten speziell. Das ist auch ganz typisch dafür, wie das bei Komponenten generell gehandhabt wird. Es gibt sozusagen ein Paketformat, in dem die Komponenten ausgeliefert werden. Man will ja so eine Komponente als eine Datei idealerweise nehmen können und in sein System importieren. Wenn ich die zum Beispiel irgendwo kaufe, dann will ich diese Datei eben importieren, dann habe ich die Komponente zur Verfügung. Und da gibt es auch bei Flash so ein Dateiformat, wenn Sie das mal treffen, SVC. Das sind Shockwave Components, die funktionieren genau als sozusagen eine Hülle, quasi ein Container, in dem dann alles drin ist, was zu einer Komponente gehört. Also auch wenn die irgendwelche Bildchen oder so beinhalten würde, stecken die in diesem Archiv damit drin. Die sind schon fertig kompiliert, darum heißt es auch so ähnlich wie Swift. Also das ist nicht mehr zu öffnen mit dem Autorenwerkzeug Flash oder so, sondern es ist wirklich kompilierter Laufzeitcode. Und es ist nicht daran gedacht, dass man diese Komponente irgendwie aufmacht und in der drinnen irgendwie rummanipuliert, sondern eben, wie gesagt, nur diese vertragsmäßig definierten Schnittstellen sollen benutzt werden. Ja, ich habe dann nachher auch Beispiele, ich habe so ein bisschen geheimnisvoll gesagt, es gibt auch andere Umgebungen. Eine, die Sie getroffen haben, in der es sehr schöne Komponenten auch für Multimedia gibt, ist zum Beispiel das Java FX. Da gibt es genauso ein Komponentensystem. Ja, das hier können wir vielleicht, statt es jetzt bloß auf der Folie anzuschauen, auch mal kurz im Autorenwerkzeug direkt uns anschauen. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Also das ist jetzt einfach ein neues leeres Dokument mit dem Flash-Autorenwerkzeug. Und ich habe ja gesagt, es gibt Komponenten und dafür gibt es hier einfach so eine Art Bibliotheksfunktion, in der ich mir die Komponenten, die zurzeit installiert sind, anschauen kann. Und was hatten wir hier? Den Color Picker war ein Beispiel auf der Folie. Den kann ich mir einfach nehmen und auf die Oberfläche ziehen. Und dann habe ich hier im Komponenteninspektor die Möglichkeit, verschiedene Dinge einzustellen, zum Beispiel die vorselektierte Farbe, ob der sozusagen aktiv ist oder nicht. Nein, das ist ja zuerst mal ausgegraut. Und jetzt wird er wieder aktiv. Ob hier ein Textfeld sichtbar ist oder nicht, ob der Color Picker überhaupt sichtbar ist oder nicht. Also eigentlich eine ganze Menge so eher generischer Eigenschaften. Nehmen wir vielleicht ein anderes noch, das wir noch besser kennen. Ein Button zum Beispiel. Und dort gibt es hier Label. Und dort könnte ich hier natürlich irgendwas reinschreiben, Test oder so. Und dann heißt der Button eben Test. Das wird also auch direkt sichtbar gemacht. Okay, das müsste eigentlich jeder aus anderen Entwicklungsumgebungen kennen. Insofern hat Flash sozusagen die gleichen Eigenschaften wie andere Entwicklungsumgebungen für grafische Oberflächen mit Komponentenpaletten und Komponenteninspektoren. Ich kann das Ganze natürlich dynamisch von ActionScript aus aufrufen. Kann zum Beispiel jetzt sagen, dieser Color Picker soll jetzt disabled werden, indem ich diese Eigenschaft enabled auf false setze von ActionScript aus oder auch visible auf false und dann verschwindet er natürlich von der Oberfläche. Ich habe vorher gesagt, es gibt die Möglichkeit, visuell Komponenten zusammenzusetzen. Es ist jetzt in Flash nicht so und es ist in den meisten anderen Entwicklungsumgebungen auch nicht so. Visual Age habe ich schon erwähnt, das ist ja inzwischen mehr oder minder von Eclipse abgelöst worden. Eine Entwicklungsumgebung, die ja auch was mit Multimedia zu tun hat, ein bisschen und die aktuell ja, existent und gepflegt und im Einsatz ist, ist dieser Apple Quartz Composer. Das wäre mal ein Beispiel, an dem man sehen kann, wie das ausschaut, einfach wenn man solche Ketten von Komponenten zusammenbaut. Das ist tatsächlich im macOS eine fest eingebautes Bestandteil, gehört zu den Entwicklungstools von macOS und ist im Wesentlichen dafür da, dass ich die verschiedenen Filter, die ich auf Grafikdarstellungen zur Verfügung habe, das sind die verschiedensten Parameter, die es da gibt, dass ich die zusammenbauen kann. Also in dem Quartz kann ich ganze Ketten von verschiedenen Filtern zusammensetzen. Und dort gibt es tatsächlich so richtige Kabel quasi, mit denen ich jetzt zum Beispiel hier diesen Output an die Komponente Clouds hier anhänge. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht gut lesen. Das heißt Clouds, das sind also Wolken. Da rechts sieht man, auch wenn man ganz genau hinschaut, so ein bisschen die Wolken, die auf dem Hintergrund sind. Und die sollen sich bewegen zum Beispiel. Und da gibt es hier sozusagen so einen Schrittmacher und ein Interpolationselement, also Dinge, die wir eigentlich schon aus der Animationstechnik kennen. Und hier werden Farben sozusagen reingegeben und dann wird hier sozusagen schrittweise die Farbe umgestellt. Das ist ein Algorithmus, so ähnlich wie diese Animationsalgorithmen, die wir haben, aber dargestellt bloß als Verkettung von Komponenten und mit so einer Pipeline quasi zwischen den Komponenten. Also ist durchaus denkbar, solche visuellen Programmierparadigmen zu verwenden, die nun wirklich von einem Port zum anderen mit vielleicht grafisch zum Teil recht schön dargestellten Verdrahtungen arbeiten. Es empfiehlt sich aber vor allem in den Fällen, wo man sozusagen so eine, ja wirklich auch eine Pipes and Filters Struktur hat. Also wenn man in Software Engineering reinschaut, da gibt es, da kommen wir später auch dazu noch, gibt es Architekturmuster, wo man sagt, es gibt bestimmte Architekturen, die eignen sich für bestimmte Anwendungszwecke. Und an bestimmten Stellen, also zum Beispiel Grafikoperationen hintereinander zu schalten, da ist es naheliegend, wie eine Verarbeitungskette, wie ein Fließband, das hintereinander zu stellen. Wo man sich vorstellt, dass etwas fließt durch die verschiedenen Bearbeitungsstufen durch. Da gibt es andere Fälle auch, wo man das gut kennt. Zum Beispiel in Unix gibt es dieses Pipe-Prinzip, dass ich die textuelle Ausgabe von einem Programm in ein anderes Programm reinschicken kann. Zum Beispiel ein Programm, das eine riesige Menge Text produziert in einem Trace und dann schicke ich das rein in ein Editor-Skript, dass man bestimmte Zeilen bloß rausfiltert, die mich interessieren zu einem bestimmten Thema. Das wäre auch so eine Geschichte, wo ich Dinge einfach hintereinander schalten kann und sage, die Verarbeitung ist im Prinzip so Pipeline-artig. Und in dem Moment, wo man so Pipeline-artige Verarbeitung hat, ist diese Art der visuellen Programmierung auch geeignet. Und nachdem, hier ist ein schönes Beispiel eigentlich im Grafikbereich, nachdem das bei Multimedia schon oft vorkommt, können solche Kompositionssysteme, visuellen Kompositionssysteme, dort auch prinzipiell ganz gut eingesetzt werden. Wird man also immer mal wieder treffen. Und das ist ein Beispiel dafür, wo das kommerziell wirklich ganz erfolgreich ist. Da kann man übrigens auch fertige Apple-Anwendungen manchmal oder für macOS geschriebene Anwendungen damit öffnen und die umkonfigurieren und weitere Funktionen auf die Art hinzufügen bei einem fertigen Programm, weil man eben bloß diese Komponenten anders konfiguriert. Okay, das war jetzt ein bisschen was über Komponenten und Multimedia, aber wir wollten ja eigentlich uns über Video unterhalten. Und den Videoplayer, den hat man jetzt gerade so ein bisschen schon auf einer Folie gesehen. Da gibt es diesen FLV-Player, diese Komponente in Flash. Und darüber müssen wir uns natürlich jetzt unterhalten. Ja, also ein Problem ist schon mal, und das gilt jetzt nicht bloß für Flash, ich werde zwar alles am Beispiel von Flash jetzt zuerst mal erklären, wenn ich Video einbetten will in ein Multimedia-Programm, dann kann das in der Regel nicht Bestandteil wirklich meines kompilierten Programmcodes sein, den ich da rausgebe, weil dieses Video einfach, das wissen wir alle, in der Regel ziemlich groß ist. Das heißt, wenn wir das in so einem Swift oder sowas einbetten würden, dann würden die Dateien riesig groß. Das heißt, der Normalfall, wenn man Video abspielt, und das gilt wirklich für alle Plattformen, ist, dass das eine Referenz auf eine externe Videodatei ist. Was natürlich wieder gewisse Gefahren mit sich bringt, weil mein Programmchen, das jetzt irgendwie Videos abspielt, dann plötzlich nicht mehr funktioniert, wenn es diese Dateien nicht mehr findet. Externe Referenzen haben halt immer das Problem, wenn sie es bloß irgendwie an eine andere Stelle ziehen, die das eine Stück sozusagen ihrer Konfiguration das andere nicht mit, also das Programm zum Beispiel woanders hin tun, die Videodatei nicht oder umgekehrt, dann geht es schon immer. Aber trotzdem ist es so, dass man das in der Regel macht, dass man externe Clips hat. Dann ist es so, dass auch einen gewissen Vorteil natürlich hat, wenn das Video sozusagen separat existiert, weil das ja seine eigenen Parameter schon mitbringt. Das hat seine eigene Framerate zum Beispiel, die ja in dem Videofile normalerweise mit drin steht. Das heißt, das Video wird vernünftigerweise auch mit seiner eigenen Framerate abgespielt und muss nicht auf irgendwie eine Framerate von der Animation mit angepasst werden. Also insofern ist es auch sinnvoll, das nicht zu eng in die Animation zu integrieren. Jetzt ist es so, dass wir in der Regel auch nicht irgendein beliebiges Video nehmen werden, wenn wir das in eine Multimedia-Animation einbauen, weil das ja typischerweise interaktive Anwendungen sind, mit denen wir es hier zu tun haben. Und wir werden in der Regel dieses Video nicht komplett laden können, weil es eine ewige Wartezeit gibt und auch den Speicher sehr belastet und dann starten, sondern wir werden das progressive starten. Das heißt, wir werden zuerst mal ein Stück laden, einen Puffer füllen, dann schon das Abspielen starten. Das heißt, Starten und Nachladen passiert parallel. Das müssen eigentlich grundsätzlich diese Video-Player-Komponenten in Multimedia-Anwendungen können. Und das bedeutet natürlich wieder, dass das Video eben idealerweise ein geeignetes Format hat. Da Multimedia im Netz und ein bisschen auch schon in der Einführungsvorlesung haben wir uns da schon mal darüber unterhalten, dass man dort eben die Datei für Streaming sozusagen vorbereiten muss auch, dass die richtige Information im richtigen Zeitpunkt da ist. Deswegen ist es so, dass bestimmte Formate eben unterstützt werden, andere nicht. Flash ist da relativ radikal und nachdem zum Beispiel YouTube auf Flash basiert, ist das ein Format, das eben inzwischen sehr weltweit bekannt geworden ist. Das ist das proprietäre Format eigentlich, das zum Flash Video Player gehört, dieses FLV. Das ist nur dafür da, dass man eben Videos besonders gut streamen kann und in Flash Video Player Komponenten gut abspielen. Und dafür muss man es natürlich zuerst mal aus irgendeinem anderen Format konvertieren. Und das, wie gesagt, bei Flash ist es jetzt im Moment eine sehr, sehr bekannte Technologie, aber im Prinzip haben alle diese Plattformen so ein ähnliches Problem, dass sie das Video natürlich zuerst mal in einem Format vorliegen haben müssen, das für das Streaming wirklich gut geeignet ist. Ja, und was kann ich jetzt machen, wenn ich so ein FLV-Video habe? Also zuerst mal muss ich natürlich das Video, das ich abspiele, mit irgendeinem Tool konvertieren in FLV. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten heutzutage. Und dann will ich es natürlich einbauen. Und da haben wir vorher schon gesehen, FLV-Playback kommt also von diesem Flash-Video-Playback. Und es gibt eine ganze Reihe von Zusatzkomponenten. Das sind alles Flash-Komponenten. Also das ist die Playback-Komponente. Dann gibt es zum Beispiel diesen Buffering-Bar, den Sie bestimmt auch gut kennen, bei dem man sieht, wie weit jetzt sozusagen vorgeladen wird und wie weit das sozusagen die Abspielposition noch im Bereich des Vorgeladenen ist. Dann gibt es den Volume-Bar, klar, Lautstärkeregler, Seek-Bar, wo ich die Position einstellen kann. Und es gibt verschiedene Knöpfe zum Abspielen, zur Pause, Ton weg und noch ein paar Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Unterstützung für Untertitel. Ja, das ist diese Video Player Component. Ich erkläre es vielleicht zuerst mal kurz an der Folie noch. Hier ist also eine Video Player Component auf die Oberfläche gezogen und da sieht man schon, dass es eine ganze Reihe von Dingen mehr einzustellen gibt. Über Cue Points werden wir uns noch unterhalten. Ist Live oder Preview sind also wirklich jetzt richtige videotypische Einstellungen. Dann gibt es sowas wie Skins, über die müssen wir uns auch noch mal kurz unterhalten. Und es gibt natürlich Lautstärke und es gibt vor allem die Quelle, nämlich wo kommt dieses Video tatsächlich her. Und das kann eine URL sein oder eine Datei einfach, aber das ist letztlich das Gleiche, also ein Verweis auf eine externe Datei. Ja, kann man ganz kurz vielleicht im Autorensystem jetzt an der Stelle weiterspielen, wo wir vorher in der Demo waren, bei den Komponenten, da jetzt mal die User Interface zu und dann gibt es hier eine zweite Gruppe Video und da sieht man schon, was ist da, also alle, die ich erwähnt habe, gibt es und noch ein paar mehr. Da gibt es auch eine mit, die sich um die Untertitel kümmert. Jetzt nehmen wir mal die ganz normale Videokomponente und jetzt sehen Sie schon, dass es hier eine ganze Reihe von Parametern gibt, die ich dort einstellen kann, zum Beispiel diese Frage, ob der Skin verschwinden soll, also die Komponenten, mit denen ich das, also die Bedienelemente, mit denen ich Start, Stopp und so weiter machen kann auf dem Video, ob die verschwinden sollen, wenn das Video läuft und die Maus rausgeht oder nicht. Solche Dinge kann ich da alle einstellen. Ich glaube, ich erkläre das dann, spiele damit dann noch in einem zweiten Beispiel ein bisschen mehr, an dem man dann wirklich die Integration mit Animation auch ein bisschen besser sieht. Soweit sollte es eigentlich zunächst mal nichts so ganz Überraschendes sein. Ich habe schon gerade gesagt, also irgendwie braucht man ja diesen Bar, diese Möglichkeit, die Komponenten oder das Video dann zu bedienen. Und Sie sehen, da gibt es ganz verschiedene. Es ist jetzt zwar auch nicht so besonders gut vom Kontrast her, aber man kann vielleicht erkennen, dass hier diese Videokomponente eben bloß einen Play-Button hat und die hier hat eine Vielzahl von verschiedenen Elementen, mit der ich sie bedienen kann. Das ist aber immer noch die gleiche Flash-Video-Komponente und vielleicht auch das gleiche Video. Und hier rechts ist es auch insofern nochmal anders, weil das oben auf dem Video drauf sitzt. Hier ist es unten an das Video angeflanscht. Und diese verschiedenen Möglichkeiten, das Layout sozusagen zu machen, welche Elemente gibt es denn und wie sind die sozusagen relativ zu dem Video angeordnet, die werden in Flash als sogenannte Skins bezeichnet. Da gibt es aber auch verschiedene andere Namen dafür, Themes zum Beispiel. Das ist also eine eigene Spezifikation quasi für das grafische Erscheinungsbild dieser Bedienelemente. An welchen Farben zum Beispiel erscheint dieses Element, dieses zusätzliche Bedienelement? Ist jetzt ein Lautstärkeregler damit drin? Ist das abgerundet an den Ecken? Alle diese Dinge stecken in so einer Skin mit drin. Jetzt bei dem Video ist es so, dass es dort vorwiegend um diese Steuerelemente geht. Man kann vielleicht noch, könnte sich noch vorstellen, dass man vielleicht irgendwie die Form von dem Videofenster, ob das abgerundet ist oder nicht, einstellen kann. Aber da kann man nicht so viel machen. Ich meine, das ist halt einfach das Videofenster, dann soll das Video gespielt werden. Aber an den Knöpfen kann man sehr viel tun. Also wie gesagt, Flash hat so einen eigenen Mechanismus dafür. Die sind im Prinzip auch wieder als Flash-Dateien, als Shockwave-Flash-Dateien vorhanden. Und ich kann mir fertige auswählen. Wir sehen hier Skin Under Play ist das Ding, das eben ein Skin hat, das beschreibt, dass der Bar da unter dem Video ist und dass er bloß den Play-Knopf hat. Und hier ein Skin Over All, das ist also obendrauf und alle. Das sind also eine Reihe vordefinierter solcher Skins, aber ich könnte mir solche Skins auch wieder selber schreiben und die vorhandenen Skins damit ergänzen und eigene Effekte erzeugen. Auch das ist ein Element, sozusagen eine Technik, die man an vielen Stellen wieder trifft. Wenn man solche Skins jetzt im Autorensystem stellt, hat man ja gesehen, da gibt es einen Auswahldialog, aber wie gesagt, alles, was man jetzt an Konzepten sehen, sogar innerhalb von Flash, ist schon so, die kann ich entweder als Programmcode realisieren oder eben im Autorensystem. Also hier mal ein Beispiel, wie ich jetzt so eine Videokomponente in einem reinen ActionScript-Code erzeugen würde und einstellen, ohne dass ich jetzt mit dem Autorensystem rumarbeiten muss. Momentan ist bei Flash noch so, dass ich dann mindestens so ein Wurzeldokument machen muss, in dem ich das, so eine FLA-Datei, in die ich das alles importiere, damit ich es kompilieren kann. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt wirklich alles mit ActionScript machen will, alles andere mit ActionScript, dann geht es so, dass ich mir natürlich das Videopaket importieren muss und einen Flash-Video-Playback, eine solche Komponente instanziere. Das ist einfach eine Klasse, von der ich eine Instanz erzeuge. Und wie wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen haben, muss man diese neuen Komponenten, wenn die in den Ereignisbehandlungsmechanismus eingebunden werden sollen, immer dem Laufzeitsystem bekannt machen, mit dem addChild, damit werden die sozusagen registriert. Und jetzt die Skin einzustellen, geht ganz einfach, indem ich eben einen Parameter in dem FLV-Player Skin einstelle auf Skin Overall. Oder die Quelle kann ich eben auch einstellen, indem ich sage, hier irgendwie eine bestimmte Videodatei. Und das Format ist in dem Fall tatsächlich so ein Flash-Video-Format. Da gibt es ein paar verschiedene Abkürzungen dafür. Jetzt können wir nochmal da reinschauen. Jetzt müsste das schon ein bisschen besser zu verstehen sein. Jetzt könnte ich hier also bei Skin sagen, aha, da muss ich eine Skin auswählen und statt ohne kann ich eine haben. Und jetzt gibt es hier eben eine Vielzahl von möglichen Skins, die man sich vorstellen kann. Hier zum Beispiel eine, wo ich den Play-Knopf habe und nur den Mute, also Lautstärke weg. Oder ja, die verschiedensten Kombinationen, die man sich hier vorstellen kann. Das waren alles welche mit Over und hier irgendwie welche mit Under. Kann ich mir dort das auswählen, welche Elemente ich haben will. Und wie gesagt, nicht nur so, sondern ich kann mir auch so eine Skin selber programmieren, die als, da muss man durch bestimmte Konventionen einhalten, über die wir jetzt nicht reden, die als Swift erzeugen und im Programmcode dann das einbinden. Das heißt, das Ganze geht auch, ohne dass das Autorensystem wirklich was tun muss dabei. Jetzt haben wir schon festgestellt, bei Video ist ganz wichtig, diese Steuerelemente zu verstehen, weil das Video selber, das hat ja nur eine sehr einfache Funktionalität, nämlich einfach abzuspielen, stehen zu bleiben und vielleicht irgendwie wieder gestartet zu werden, vielleicht nochmal irgendwie vorwärts zu einer bestimmten Position. Und alles das wird letztlich an der Oberfläche über irgendwelche Steuerelemente gemacht. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass es verschiedenste Wege gibt, wie ich in einer Multimedia-Oberfläche zum Beispiel das Starten von einem Video steuerbar machen will. Das kann erstens ein ganz normaler Knopf sein, es kann der sein, der in den Player eingebaut ist, es kann aber auch irgendein ganz anderes Element sein. Es könnte natürlich auch über das Ereignis von irgendeinem anderen, als Konsequenz von irgendeinem anderen Ereignis ausgelöst werden. Also was kann ich denn alles machen? Also die eingebauten stehen schon mal hier. Dann gibt es auch noch Elemente, die hat man vorher gesehen, die sind sozusagen fertig mitgeliefert, sind nicht Bestandteil dieser Videokomponente, aber die kann ich separat irgendwo auf die Oberfläche ziehen, aber die sind schon auf Video ausgerichtet. Die haben auch schon das Logo für Play und Pause, das standardisierte. Das sind also eigene Knöpfe wie für Pause und Play zum Beispiel. Das sind also Videokomponenten aus dieser Videokomponentenpalette, die wir ja vorher da gesehen haben. Also das wären jetzt hier zum Beispiel ein Forward-Button. Wäre also jetzt hier ein einzelnes Element, das ich hier auf die Oberfläche setzen kann. Und dann an einer anderen Stelle unterbringen kann als das Video selber. Und dann natürlich assoziieren muss mit dem Video, damit das funktioniert. Dann kann ich aber auch normale Buttons nehmen, die aus der Oberfläche kommen, also meine ganz normalen Elemente. Buttons eignen sich, aber es könnten im Prinzip auch andere sein, bei Checkboxen, was auch immer, und kann die anpassen dafür. Oder ich kann tatsächlich das machen, was der Markt sozusagen für Komponenten als Idee suggeriert. Ich kann schauen, ob ich Komponenten finde irgendwo, ich meine, welche kaufen kann, oder es gibt auch welche, die frei auf dem Netz ladbar sind, die aus einer externen Bibliothek hole und die ich dafür benutze. Das wäre jetzt ein Beispiel. Hier habe ich eine Kombination eigentlich. Ich habe hier verschiedene Elemente benutzt, ein paar, die aus der Bibliothek kommen, Videokomponenten von Flash. Dann, und da will ich jetzt gar nicht ins Detail drauf eingehen, ist hier sogar einer dabei, der extern irgendwie dazugeladen worden ist. Und hier, was ich hier an dem Beispiel vorführe, ist, dass wir hier einen ganz normalen Button haben und den baue ich jetzt sozusagen zu einem Play-Button um. Das ist ein Button, der aus, sieht man hier, Button, also ganz normal aus den UI-Komponenten kommt. Und erster Schritt ist natürlich, das Label irgendwie auf Play oder auf was Geeignetes zu setzen. Und wenn Sie den Button jetzt einstellen wollen weiter, das ist vielleicht auch mal ganz sehenswert, dass Sie dann so einer guten Autorenumgebung machen können. Dort haben Sie die Möglichkeit, verschiedenste Dinge einzustellen, die jetzt auch wieder grafisch funktionieren, indem Sie hier zum Beispiel die Auswahlfarbe, die Farbe einstellen können, in der mit die jetzt passiert, wenn der Button gedrückt ist, auch die generell die Darstellung von allen möglichen Zuständen, die so ein Button haben kann. Da merkt man erst, wie viele Zustände es für einen Button tatsächlich gibt. Und für jede habe ich sozusagen ein Bild, das ich hier explizit editieren kann. Wird man jetzt geeignet einstellen, wie gesagt, bis dahin, dass ich jetzt hier die in den Button rein die Farbe tatsächlich ändern kann. Das kann man auch nochmal hier sehen. Ich habe vorher bloß gezeigt, welche Zustände es gibt. Aber jetzt kann ich eben einen dieser Zustände tatsächlich aufmachen und kann in dem jetzt wieder hier solche Dinge machen, wie die Farbe zum Beispiel zu verändern. Okay. Continue. Gut. Ja, also das sind die rein grafischen Dinge und dann muss der Button natürlich dazu gebracht werden, dass er jetzt auch wirklich ein Video-Button ist und was mit der Komponente tut. Also muss ich natürlich diesen Video-Player ansprechen können, dem muss ich einen Namen geben. Wir haben vorher gesehen, wie ich es im Programmcode machen würde, das ist einfach eine lokale Variable. Oder in dem Fall ist es ein Name, der über das Autorensystem vergeben ist. Und jetzt kann ich hier an dem Button tatsächlich Event-Händler dranhängen. Also Play-Button add Event-Listener auf Maus-Event-Click. Und den nenne ich Handle Play Click und der macht nichts anderes als Video Player Play. Und gleich, das gleiche bei dem Stop. Ist also kein, also beziehungsweise bei dem Stop, das ist jetzt ein eigener Button, Stop Button. Also im Prinzip habe ich jetzt nur den Play Button vorher angeschaut. Und dann ist es auch nur die ersten vier Zeilen hier, die der Event Handler für den Play Button sind. Also man sieht, das ist alles recht nett gemacht in Flash und eigentlich konzeptionell gar nicht so furchtbar neuartig. Was besonders ist daran, ist, dass wir eben wirklich mit diesen fertigen großen Komponenten arbeiten. Und das hat man tatsächlich oft, wenn man jetzt wirklich komplexe medienbearbeitende Funktionen hat oder medienverarbeitende Funktionen, wie zum Beispiel das Auslesen und Anzeigen von Video, das will man halt nicht selber programmieren und gibt ziemlich viele Dinge dabei einzustellen, da sind die Komponenten genau richtig. Okay, jetzt weiter über Flash-Video-Komponenten zu erzählen, ist Unsinn, das können Sie alles nachlesen und das ist auch dieses eine Produkt nur. Ich möchte jetzt bloß nochmal zeigen, dass das ganze Konzept eben sehr wohl über die Plattformen weggeht und dass das einfach in einer anderen Plattform ein bisschen anders geschrieben wird, aber im Wesentlichen wieder dasselbe ist. Das sind jetzt Videoplayer in JavaFX. Also, was haben wir da? FX Media Component. Man sieht so ein bisschen, es ist nicht JavaFX selber, sondern es ist von ComSun, also eine Zusatzbibliothek. Und gut, wo das Video steht, ist hier mit der MediaURL-Variable definiert oder Konstante. Übrigens auch FLV, ein Format, das dort unterstützt wird, das sich eben für Streaming besonders gut eignet. Und das Entscheidende ist hier, var MediaBox ist eine Media Component, also eine neue Media Component erzeugt. Und hier haben Sie wieder die Einstellmöglichkeiten sozusagen ganz ähnlich wie bei Flash. Media Source URL ist die Source. Ist die URL von dort oben? Ist es sichtbar? Wird es irgendwie verschoben? Wie groß ist es? Wie Höhe, Breite haben wir hier? Und Static Control Bar, ist dort oder nicht? Oder soll es sofort das Starten abspielen anfangen? Wie ist die Startlautstärke? Also zum Teil fast identisch zu dem, was wir vorher in der anderen Komponente gesehen haben. Es gibt noch ein paar, also das ist da oben, ist die Media Component sozusagen über die Konstruktorsyntax schon mit einigen Eigenschaften versehen. Und es gibt noch ein paar, die kann man bloß durch Funktionsaufrufe setzen, zum Beispiel so eine Beschreibung oder wie lang dauert das Ganze. Das ist ein bisschen unschön noch, dass das nicht ausgelesen wird oder der Titel von dieser MediaBox, der dann als Text angezeigt wird. Das Beispiel hier stammt aus den JavaFX Code Samples. Da können Sie das auch noch mal genauer anschauen und das auch wirklich abspielen, inklusive dem Film von dem Big Bug Bunny, der ist da auch dabei. Und es ist wirklich extrem simpel, wie das dann in die Oberfläche eingebunden wird. Einfach eine Szene und dort haben Sie in irgendeiner, entweder direkt in der Szene oder in einem untergeordneten Element, haben Sie irgendwo die Mediabox, also diesen Player eingebaut. Genauso eigentlich wie in Flash. Und was auch so ist wie in Flash, ist, dass es sowas wie Skins gibt. Die heißen hier Style Sheets und sind eleganterweise mit CSS geschrieben, was jetzt natürlich eine schöne Wiederverwendung von einem internationalen Standard ist für solche Skins und sicher eleganter als diese Shockwave Flash Skins, die man in Flash hat. Aber das Konzept ist grundsätzlich wieder das gleiche. Es gibt also eine externe Datei, die mir sagt, wie jetzt zum Beispiel die Farbe von diesem Steuerbalken ist und ob der abgerundet ist oder nicht. Sowas wird hier in dem diesen Style Sheets in CSS beschrieben. Also nochmal als ein Beleg sozusagen dafür, die Konzepte sind eigentlich immer die gleichen. Wenn Sie jetzt in irgendeine ganz andere Umgebung reinschauen, werden Sie im Prinzip vermutlich was sehr Ähnliches finden, um Videos wiedergeben zu können. Jetzt kommt aber noch ein interessanteres Thema dazu, weil das ist jetzt sehr technisch. Wie mache ich das mit Video? Und das sind auch keine wirklich schwierigen Sachen dabei. Jetzt haben wir ja interaktive Multimedia-Programme und da träumt man natürlich irgendwie davon, dass man interaktives Video machen will. Und das ist so ein spannendes Thema. Also ich habe hier zwei Bücher angegeben. Das eine befasst sich direkt mit Flash, das andere ganz allgemein mit interaktiven audiovisuellen Medien, besonders auf den MPEG-Standard bezogen, das zweite, MPEG 4. Das ist ja so, dass Medien abzuspielen, wie zum Beispiel so ein Flash-Video, dass das ja auch mit der Ereignisbehandlung generell irgendwie zusammenhängt. Also zum Beispiel ist ja schon so, dass so eine Medienkomponente irgendwie Ereignisse nach draußen geben sollte, wenn irgendwas in ihr passiert. Also zum Beispiel, wenn jemand die Lautstärke verändert in dieser Videokomponente, kann man normalerweise dafür einen Event-Händler registrieren, dass man das mitbekommt und zum Beispiel irgendwo anders in der Oberfläche entsprechend, was weiß ich, einen Farbton anpassen kann, dass wenn es leiser wird, dass das dann auch entsprechend blasser wird oder irgendwie solche Dinge. Natürlich, wenn das Video zu Ende ist, muss ein Signal erzeugt werden, auf das ich reagieren kann. Beziehungsweise es kann auch interessant sein, an eine Stelle sozusagen sich anzustoßen, über die man sich informieren lässt. Eine Stelle im Video, wo man merkt, wenn die passiert wird, dann ist das wichtig für den Rest des Programms, also muss da ein Ereignis ausgelöst werden. Das sind diese Cue-Events, also wenn eine bestimmte Position erreicht wird, dann soll ein Ereignis ausgelöst werden. Das ist zunächst mal eine ganz einfache Klasse von interaktivem Video, von Interaktion zusammen mit Video. Wir werden nachher noch darüber reden, dass es natürlich, dass man sich unter interaktivem Video noch viel mehr vorstellen kann, was aber nur zum Teil heutzutage realisiert ist. Aber im Prinzip kann ich auf alle diese Dinge jetzt Ereignis-Listener realisieren oder registrieren. Also das wäre zum Beispiel jetzt für den Sound-Update. Wenn jemand die Lautstärke verändert hat, kann ich einfach hier beim Videoplayer ein Event-Listener, Sound-Event, Sound-Update registrieren und in dem Fall habe ich jetzt bloß eine Nachricht ausgegeben, dass man das weiß, was da passiert ist. Also wenn Lautstärke oder Panorama verändert wird, dann wird dieses Ereignis mir mitgeteilt. Spannender sind vielleicht, mit dem man auch interessantere Sachen machen kann, diese Cue-Points. Die zweite Seite auf der Folie war. Das heißt, ich will eine bestimmte Stelle im Verlauf des Videos markieren und sagen, da gibt es so einen Zeitstempel und wenn diese Position erreicht ist, dann will ich irgendwie was anderes auslösen. Im Autorensystem kann ich das normalerweise recht schön interaktiv einstellen. Man kann aber auch so vorstellen, dass man den Zeitstempel einfach als Zahl eingibt. Oder ich kann auch im Scriptcode tatsächlich die Zahl reinschreiben. Das klingt jetzt ein bisschen sehr hart verdrahtet, dass man da wirklich eine Minute 25 Sekunden reinschreibt oder so. Aber man muss ja sehen, das Video ist ja auch fix. Das hat seine feste Ablaufdauer, hat eine feste Framerate und das ist tatsächlich eine genau definierte Stelle in dem Video. Und wenn das Video ausgetauscht wird, muss man sowieso wieder alles neu anschauen. Das ist bei Videos ganz typisch, dass die eben ja nicht so flexibel sind, zumindest diese Videos, die wir bis jetzt angeschaut haben, diese rein statischen, nicht so flexibel sind wie andere Programmobjekte. Wenn gleich bei MPEG-4-Videos stimmt das nur eingeschränkt, dann noch ein bisschen eine Einschränkung machen hinterher. Da gibt es auch verschiedene Arten, wie so ein Cuepoint mitgebracht werden kann. Der kann natürlich in dem Movie-File drin sein oder er kann sozusagen extern in dem Programm, das das Movie abspielt, einfach bloß gesagt werden, wenn ein bestimmter Zeitstempel erreicht ist. Das ist das, was wir jetzt in ActionScript tatsächlich anschauen, dass wenn ein Cuepoint erreicht ist, dass dann ein ActionScript-Event ausgelöst wird. Das ist auch wieder nicht so schwer einzustellen. Wir haben vorher schon gesehen, dieser Flash-Player hat so einen Cuepoints-Parameter, den man einstellen kann, eine Eigenschaft. Und dafür gibt es auch einen eigenen Dialog. Und ich kann jetzt einen Zeitstempel mit einem Namen sogar versehen, den ich von ActionScript aus benutzen kann, um zwischen den Zeitstempeln zu unterscheiden. Und denen, die einfach definieren zunächst mal. Das heißt, nur wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann wird ein Ereignis gefeuert, das diesen Namen mitbringt, Incoming Boss und End. Die drei Namen beziehen sich jetzt auf eine Szene, die aus einem Film stammt, der vor langer Zeit hier mal im Mediengestaltungspraktikum gemacht worden ist, wo es irgendwie um den Einsatz von Informationstechnologie für die Unterstützung von sozusagen reisenden Büroarbeitern geht. Und das Video werden wir dann gleich auch noch sehen, weil da fährt also jemand mit dem Zug und es kommt ein Anruf rein und dann, das ist das ankommende Anruf und dann wird es mit dem Chef verbunden und irgendwann ist das Ganze wieder vorbei. Das ist diese Szene, um die es geht und da habe ich verschiedene Positionen sozusagen jetzt, wann kommt der Anruf, wann ist der Chef sichtbar, die habe ich hier markiert sozusagen. Und da muss ich natürlich das Video angeschaut haben und diese Stelle eben bezeichnet. Das Gleiche kann ich mit einem Skript machen, indem ich hier diesen Q-Point wirklich als ein Objekt zunächst mal ein ganz allgemeines Objekt definiere mit Timename und Type und add ActionScript Q-Point aufrufe. Ist ein bisschen rudimentär, dass man das jetzt mit einem nicht weiter klassifizierten Object macht, aber es funktioniert so. Und das ist auch nicht das, was uns jetzt im Detail interessiert. Was uns interessiert ist, was kann ich denn mit sowas anfangen? Und wie kommen wir sozusagen zu interaktiveren Multimedia-Präsentationen? Und der Versuch, den ich jetzt dann auch wirklich vorführen will, ist hier dieses Video, das ich gerade kurz beschrieben habe, zu verbinden mit einer Animation. Da kommen also jetzt zwei Dinge zusammen. Wir haben ja vorher schon mal uns über Vektorgrafik-Animationen unterhalten, die in ihren eigenen zeitlichen Ablauf haben. Und jetzt haben wir ein Video und jetzt wollen wir eine Animation von dem Video aus sozusagen triggern lassen. Das heißt, wir wollen, dass bestimmte Ereignisse im Ablauf des Videos, dass eine bestimmte Stelle erreicht ist, dass die dafür sorgen, dass in unserer Animation was passiert. Das Beispiel selber ist jetzt extrem simpel gehalten. Dort sieht man einfach mit solchen Figürchen, wer gerade mit wem spricht in der Szenerie. Das ist in dem Fall recht übersichtlich und bräuchte vielleicht auch nicht eine Animation, die dazugehört. Aber es hat den Vorteil, dass man es gleich versteht. Man kann sich sowas natürlich sehr wohl vorstellen, dass das praktische Anwendungen hat, wenn zum Beispiel in so einem Lehrvideobereich, wenn da ein Lehrvideo abläuft, über die Bedienung irgendeiner Maschine zum Beispiel, man sieht, wie jemand Bedienelementen rumtut und in einer gleichzeitig synchronisierten Animation will ich eben zeigen, was passiert denn zum Beispiel intern in der Maschine, wo wird jetzt irgendwas eingekuppelt, ausgekuppelt, was auch immer. Sowas kann man ja mit einer Animation grafischen Animation, Vektorgrafik sehr schön darstellen. Und dann muss die Animation sich natürlich mit dem Video synchronisieren. Und das wäre ein Anwendungsbereich für diese Q-Points. Also was haben wir? Wir haben das Video, die Videokomponente auf der Oberfläche und eben unsere grafischen Elemente. Und jetzt muss ich natürlich die Q-Points irgendwie setzen. In dem Fall mache ich das über das Autorenwerkzeug. Aber wir haben gerade gesehen, geht über Code auch. Dann habe ich hier die ganzen grafischen Elemente, denen habe ich Namen gegeben, dass ich es im Code ansprechen kann. Also die Symbole für Sekretärin und Boss und die Pfeile. Und die sind zunächst mal alle nicht sichtbar. Setze ich die Visibility auf False. Und jetzt gebe ich dem Videoplayer einen Event-Listener mit, der gleich da unten steht, Q-Point-Listener, und sage, wenn der Metadaten, das Metadatenereignis Q-Point passiert, dann benachrichtige bitte meinen eigenen Listener und der kommt jetzt hier. Und der analysiert dieses Metadata-Event und holt sich daraus InfoName. Und das ist genau der Name des Q-Points, der eingetreten ist. Und jetzt kann ich eine Fallunterscheidung nach diesem InfoName machen und kann sagen, okay, wenn es Incoming ist, dann mache ich was. Wenn es Boss ist, mache ich was. Wenn es End ist, mache ich was. Und jetzt stelle ich in dem Fall ganz einfach die Sichtbarkeit meiner Elemente entsprechend ein, mache also Visible, von wenn das Incoming ist, von der Sekretärin an und den Pfeil zwischen dem Element, das Logo für die Sekretärin, das Icon für die Sekretärin und dieser Figur, die ganze Zeit schon da war. Das heißt, man sieht jetzt dann, dass mit der Sekretärin geredet wird und in dem Moment, wenn zum Boss durchgeschaltet ist, wird die Sekretärin eben ausgeblendet, der Boss sichtbar gemacht, ein anderer Pfeil eingeblendet und so weiter. Das ist also nicht richtig schwierig von der Anwendungslogik her. Aber das Interessante ist, dass wir nun damit sozusagen ja, beide Welten irgendwie verbinden können, das Video und die Animation. Deswegen dieses Beispiel auch noch. Und das könnte man jetzt mal auch wirklich nochmal in der Praxis anschauen. Q-Points 1 war das, glaube ich. Genau. Also das ist hier die ganze Geschichte in der Praxis. Sie sehen dort oben das Video, hier die eine Figur, die nie verschwinden wird. Sie soll sozusagen die Hauptdarstellerin darstellen und da irgendwie die Sekretärin und den Boss. Und dann gibt es irgendwie einen kleinen Pfeil, der jetzt überdeckt ist von der Sekretärin zum, der ist hier drunter versteckt. Verschieben wir die mal ein bisschen hier, dass man sie sieht. Ja, und das Ganze kann man natürlich jetzt auch ausprobieren. Da ist natürlich auch Sound dabei, der jetzt wieder zu wichtig ist. Wichtig ist jetzt, ist eben der Q-Point erreicht und in dem Moment wurde eben das entsprechende Logo eingeblendet. Jetzt ist durchgeschaltet zum Chef und dementsprechend genau in dem Moment, wo der Q-Point erreicht ist, wird die Animation eben aktualisiert. Sure, I'll check.
just check it out with the accounting and R&D and give you the latest figures. No problem.
So, und jetzt müsste das Ende des Telefongesprächs dann gleich erreicht sein, wenn die wieder auflegen. Genau, dann werden diese Animationsdinge wieder weggenommen. Und da haben wir natürlich auch alle diese anderen Bedienelemente, dass ich hier also auch vor und zurückspringen kann und so weiter. Gut, das ist schon ein bisschen interaktiver. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, immerhin in beiden Richtungen mit dem Video zu spielen. Ich kann das Video natürlich starten, stoppen, an eine bestimmte Stelle fahren, das kann man schon immer. Und jetzt habe ich noch zusätzlich die Möglichkeit, umgekehrt das Video mir sozusagen Nachrichten schicken zu lassen, die zwar ein bisschen einfach hier definiert sind, einfach bloß ein Zeitstempel, aber immerhin, immer wenn das Video über diesen Zeitstempel drüber gespielt wird, kriege ich eine Nachricht, kann darauf reagieren. Das gibt mir schon einen relativ großen Spielraum, das Video zum Beispiel auch mal an den Cuepoint laufen zu lassen, zu stoppen, dann eine Animation zu machen, in der ich jetzt irgendwas einen Benutzer abfrage, abhängig davon, was dann rauskommt, zum Beispiel das Video an eine andere Stelle zu fahren und dort wieder weiterzulaufen oder sogar ein ganz anderes Video zu laden. Also damit habe ich schon einen relativ hohen Interaktionsgrad erzeugt. Allerdings ist das immer noch so eine Art Baum von Möglichkeiten einfach, der sich da auftut. Und das ist sozusagen fast eine philosophische Frage, was ist denn jetzt eigentlich echte Interaktion in Video? Das war jetzt schon ein höherer Interaktionsgrad, und das ist das, was die meisten Leute auch unter interaktivem Video verstehen, aber interessant könnte natürlich sein, dass ich in dem Video tatsächlich in dem Video interagiere, dass ich zum Beispiel auf eine bestimmte Region zeigen will oder auf eine Region klicken will und damit was tun will. Im Extremfall aus dem Video raus zum Beispiel eine Figur nehmen und irgendwo anders hinziehen oder die Figur zu der Figur irgendwelche Informationen abfragen oder vielleicht auch eine ganz andere Szene in dem Video bauen, indem ich Figuren in das Video reinschiebe und die dann was miteinander machen lasse. Und man schon merkt, dass man dann so langsam irgendwie in den Grenzbereich kommt zwischen einem voraufgezeichneten Video und einer Animation. Das heißt, je interaktiver das Video wird, umso mehr ist es natürlich eigentlich eine Animation. Und wenn Sie das wirklich auf der Ebene von Bausteinen sozusagen, von visuellen Bausteinen des Videos interaktiv machen wollen, dann müssen Sie natürlich die Szene irgendwie zerlegen. Das heißt, ich brauche jetzt plötzlich zum Beispiel eine Figur oder irgendeinen Gegenstand, der da drin ist, ein Auto oder sowas, als Objekt identifizierbar. Das muss möglich sein, dass ich das Objekt zum Beispiel sichtbar machen kann, unsichtbar machen kann, dass ich das irgendwo anders hinbewegen kann. Da kann man schon eine ganze Menge erreichen, wenn man jetzt das Spielen anfängt, auch mit den ganz klassischen statischen Videoabläufen, die wir jetzt haben, weil ich zum Beispiel Videos auch übereinander legen kann und in Videos transparente Szenen drin haben, transparente Elemente drin haben kann, also die kann einen Pixel transparent setzen und dann kann so ein Video so sein, dass es fast alles transparent ist, bis auf die eine Stelle, wo eben das Objekt ist und wenn ich das oben drauf lege auf ein anderes Video, dann habe ich sozusagen so ein Objekt. Das ist durchaus denkbar und bedeutet, dass wir natürlich irgendwie sowas wie eine Identifikation zunächst mal des Objekts brauchen, indem wir zum Beispiel eine Maske da drauflegen, eine Maskierung machen. Maskierung setzt natürlich voraus, dass die Maske und das Objekt sich irgendwie gut vertragen. Das heißt, das Objekt sollte im Idealfall irgendwie eine geometrische Form haben, irgendwie ein Rechteck, sollte sich nicht zu viel bewegen. Dann kann ich so eine Maske relativ leicht machen, mit der ich das Objekt sozusagen einfangen kann. Schicker ist es, wenn ich wirklich den Alpha-Kanal einstellen kann und wirklich in der Postproduktion sozusagen, zum Beispiel mit After Effects, wirklich den Alpha-Kanal individuell für die einzelnen Pixel setzen kann, was natürlich einen gewissen Aufwand macht, aber natürlich den idealen Effekt erzeugt, wenn das zum Beispiel eine menschliche Person ist mit einem sehr, sehr komplexen Kante, einfach einem sehr komplexen Shape. Bloß mal Beispiele, das soll jetzt nicht sehr in die Tiefe gehen, aber bloß mal Beispiele, was die Leute dann, die jetzt über interaktives Video zum Beispiel Bücher schreiben, was die sich so vorstellen als Anwendung. Und das Ganze soll eigentlich jetzt bloß mal da ein gewisses Verständnis dafür wecken bei Ihnen und ein gewisses Problembewusstsein, dass wir hier offensichtlich an der Stelle sind, wo die Anwender noch gar nicht richtig so konkret was machen wollen, womit wir jetzt mit dieser Möglichkeit interaktivem Video eine Lösung bereitstellen, sondern dass es irgendwo noch so eine Kluft gibt zwischen den technischen, theoretischen Möglichkeiten und dem, was in der Anwendung gesucht wird. Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass schon vor vielen Jahren, also 5 Jahre her ungefähr, hier bei Siemens zum Beispiel in der zentralen Forschung über interaktive Videoanwendungen für E-Commerce gearbeitet wurde, wo man so ähnliche Beispiele, wie wir es jetzt gerade hier sehen, im kommerziellen Bereich versucht hat, an die Unternehmensbereiche von Siemens zu verkaufen. Und letztlich war sozusagen die Reaktion recht verhalten. Also es scheint vielleicht da auch wieder dieser Punkt erreicht zu sein, wo entweder das Vorstellungsvermögen des Publikums noch nicht reicht, um sich wirklich auszudenken, was man da machen kann, oder wo vielleicht die technischen Möglichkeiten den Bedarf der Anwendung auf Dauer wirklich überstreiten, muss man einfach sehen. Ja, also Beispiele wäre hier zum Beispiel ganz simpel einfach ein interaktiv annotiertes Video. Also ich habe eine Band, die spielt da auf der Bühne und ich kann eine Figur anklicken und damit kriege ich erstens Informationen, wie heißt der Mensch und so und was hat er sonst in welchen Alben hat er sonst gespielt, und dann kann ich dort vielleicht weitere Videos von dem, in dem der vorkommt, anklicken. Das ist vielleicht so was noch in gewissen Graden auch relativ leicht zu realisieren ist, wenn man bloß irgendwie so einen groben Bereich braucht, in dem die Maus reagiert. Das ist jetzt mal abgesehen davon, dass hier das Bild kaum zu erkennen ist mit dem Beamer. Das ist also ein Mensch, der eine Mütze aufprobiert. Das ist schon ein bisschen komplizierter, weil man dort mit freigestellten Videos versucht, sozusagen die gleiche Szene, dass der gleiche Mensch sozusagen jetzt in die gleichen Dinge tut, sich die Mütze aufsetzt und irgendwie sich in verschiedene Richtungen schaut, dass man die mit verschiedenen Mützen ausprobiert, verschiedenen Hüten. Das kann natürlich im Modebereich interessant sein, dass man Videos sozusagen umschaltbar macht und sagt, einzelne Objekte werden jetzt einfach andere, das wird vielleicht eine andere Farbe auch bloß oder so, und ich will schauen, wie schaut das aus. Das wäre ein Bereich Stadtführer, das heißt, man bewegt sich in einem Video, in der Kamerafahrt sozusagen durch die Stadt und an irgendeiner Stelle, wenn man zum Beispiel eine Straßenkreuzung kommt oder auf eine Straßenkreuzung sich zubewegt, werden über die Cuepoints gesteuert, werden vielleicht Anzeigen eingeblendet, dass man sieht, was ist das jetzt für ein Objekt, und es werden mir auch Pointer sozusagen oder Hotspots irgendwie bereitgestellt, wo ich dann draufklicken kann und sagen kann, jetzt will ich dazu mehr wissen oder ich will hier links abbiegen oder ich will jetzt in dieses Haus reingehen und dann schalte ich um auf ein anderes Video. Also das wäre auch interaktives Video, wo ich sozusagen durch vorweggedrehte Videos, die ich zusammenstückle in einem interaktiven Ablauf, über die Cuepoints haben wir vorher schon gesehen, wie man das machen kann, eben ja, sozusagen dem Nutzer die Möglichkeit kann, frei letztlich in seiner Vorstellung dieser Stadtführung zu navigieren, aber halt im Wesentlichen in diesem Dateisystem von Videos, die wir vorher aufgezeichnet haben. Das ist vielleicht auch ein Beispiel, das nur zur grafischen Verschönerung beiträgt, aber auch irgendwie zu interaktivem Video gehört. Natürlich auch jetzt auf dem Beamer nicht zu erkennen, aber im Ausdruck, wenn Sie den haben, müssten Sie es sehen. Da ist in dem schwarzen Bereich, der unterhalb von dem Bild ist, werden so Spiegeleffekte erzeugt. Das kennen Sie vielleicht von zum Beispiel dem Coverflow von iTunes oder so, dass die Dinge ein bisschen edler ausschauen, wenn man so das Gefühl hat, die stehen auf einer spiegelnden Fläche und man sieht den Reflex auf der Spiegelfläche. Und das kann man mit gar nicht so viel Aufwand zu einem Video sozusagen fortlaufend machen, dass man die groben Konturen, die auf dem Bild sind, die Hell-Dunkel-Flächen, dass man die als Reflexe unten auf der schwarzen Fläche mitzieht, womit das Ganze eine gewisse räumliche Tiefe auch kriegt und, wie so schön sagen, die Anmutung erhöht wird. Dazu muss ich natürlich hier unten eigentlich im Prinzip das Videobild sozusagen manipulieren. Ich muss mir also sozusagen für jeden Frame eigentlich eine Kopie sozusagen des Frames erzeugen, den entsprechend umrechnen und den passenden Frame dort unten einblenden. Das wäre ein Beispiel, wo ich sozusagen Animationen und Video andersrum integriere, dass ich in der Animation, in irgendeiner Szenerie, ein Video drin habe. Also zum Beispiel könnte in irgendeiner Animationsszenerie so ein Fernsehgerät sein und in dem drin ist vielleicht am Anfang bloß so ein Rauschen, optisches Rauschen, und dann kann ich dort über irgendwelche Bedienelemente, die auch in meiner grafischen Animation drin sind, zum Beispiel einen Film abspielen, den man dann natürlich entsprechend verzerren muss, damit das Bild tatsächlich zusammenpasst mit der entsprechenden Szenerie. Aber Sie sehen schon, also auch diese Anwendungsbeispiele, das ist jetzt sozusagen so eine Hitliste von besonders tollen interaktiven Videoanwendungen, und so ein kleines bisschen hat man schon das Gefühl, das hat jetzt nicht diese ungeheuer neue Qualität, und dementsprechend ist auch die vielleicht verständlich, dass die Anwender nicht jetzt so richtig drauf springen. Das will ich jetzt, weil die Zeit ein bisschen knapp ist, wir noch ein anderes Thema ansprechen, hier nicht vorführen, aus dem ist der Beamer dafür nicht so super gut. Der Link geht aber noch, ich habe ihn ausprobiert, und wenn den jemand mal ausprobieren will, ist natürlich jetzt Firmenwerbung, ist schon richtig, aber das ist auch mehrfach preisgekrönt, diese Webseite. Das ist eine sehr, sehr elegante, praktische Integration zwischen Videos und interaktiver Animation. Und das ist vom ganzen Layout her so gemacht und vom Design her so gemacht, dass der Übergang zwischen dem Video und der Animation oft fast unmerklich ist. Also wo ich jetzt Dinge sozusagen, indem ich irgendeinen Schalter drehe, letztlich über irgendwelche ActionScript-Event-Händler in diesem Flash-Programm da modifiziere und wo dann wirklich wieder ein Video spielt. Also wenn man sich nicht Gedanken darüber macht, merkt man den Unterschied fast nicht. Und das ist auch mal was, wo man sagen kann, das hat auch tatsächlich praktischen Effekt. Also dafür ist ja viel Geld bezahlt worden für dieses interaktive Video. Wenn man so ein bisschen weiter spinnen will, wohin das führen könnte, dann sollte man mal ein bisschen darüber nachdenken, wie moderne Videoformate ausschauen und was die an Konzepten haben, die vielleicht noch gar nicht voll genutzt werden. Also wenn Sie das MPEG-4 zum Beispiel anschauen, dann gibt es ja da drin das BIFS, das Binary Format for Scenes. Und das ist die Möglichkeit, eine Videosequenz oder eine Videoszene aus verschiedenen Objekten zusammenzusetzen. Das heißt, ich habe dort eben den Hintergrund und einen Baum und eine Person und eine Kaffeetasse und so weiter. Und das sind jeweils eigene Objekte in der Szene. Und ich kann die separat ansprechen. Das sind quasi wie separate Ebenen in diesem Video. Und der MPEG-4-Player setzt die erst beim Abspielen zusammen. Kann die also bewegen, neue dazu tun, welche raus tun. Das Ganze ist prinzipiell auch mit 3D-Szenen denkbar, dass die Szenenbeschreibung dreidimensional ist und dann nur ein zweidimensionales Rendering gemacht wird, dass ich also eine Figur sogar dreidimensional beschreiben kann und dann drehen zum Beispiel. Und dann hat den anderen Blickwinkel oder ich habe einen anderen Blickwinkel auf diese Figur. Das wird dadurch realisiert, dass es in dem MPEG-4 richtige Szenengraphen gibt, und zwar sind die ziemlich genau an dem Wörmel-Szenengraphen-Konzept angelehnt. Also sowas gibt es tatsächlich schon. Da gibt es wirklich auch Videoobjekte, die sogenannte Shaped Video Objects mit einer unregelmäßigen Kante, sozusagen ein maskiertes Objekt, vor einem Hintergrund stehen. Und ich kann das Ganze auch an Java-Code anschließen, kann also haben ein Java-Interface, mit dem ich dann Objekte erzeugen kann, also einblenden kann, ausblenden kann, drehen und so weiter. Das ist natürlich jetzt ein Riesenfeld, in dem man Dinge machen kann. Das hat mit Flash nichts mehr zu tun, aber ist eine Entwicklungsrichtung, wo man sehen muss, wenn sich die im Laufe der Zeit dann doch ein bisschen stärker verbreitet, die uns tatsächlich echtes interaktives Video realisiert. Also ich versuche Ihnen jetzt so klar zu machen, dass es so gerade von Interaktivität beim Video gibt und die man so mit Cuepoints machen kann, das ist so der Grad Null irgendwie. Und da kommen wir jetzt langsam in höhere Grade. Jetzt hat man so 2D-Videoobjekte, man hat gerade gesehen, es können auch 3D-Videoobjekte sein. Was interessant ist, und bloß um das nochmal anzudeuten, dass sich auch da wieder ein großes Feld auftut von Fragen, weil dann wieder mitten in der Forschung drin sind, wie komme ich denn überhaupt auf ein 3D-Videoobjekt? Also wenn ich jetzt eine Figur habe, einen Menschen zum Beispiel, und ich will den aus allen Blickwinkeln gleichzeitig sozusagen in meinem Video drin haben, weil der Benutzer den irgendwie drehen kann und in eine andere Richtung sozusagen anschauen will, dazu muss ich natürlich den aus allen Perspektiven sozusagen aufgenommen haben. Also das ist die eine Möglichkeit, dass ich wirklich bei der Aufnahme den quasi rundum von vielen Kameras aufnehme und so viele Kameras habe, dass der Unterschied im Winkel von einem zu anderen unmerklich ist. Das ist natürlich ein sehr großer Aufwand. Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich mit Techniken arbeite, wo ich die Ansichten zum Teil einfach erzeuge, die ich nicht habe. Das heißt, ich habe wenige Ansichten aus bestimmten Winkeln und mache dazwischen Morphing-Techniken, also quasi Interpolationstechniken, mit denen ich das entsprechende Bild an der Zwischenstelle erzeuge. Oder ich kann auch aus einem 2D-Bild in vielen Stellen schon ein 3D-Bild machen, wenn ich Zusatzinformationen habe, nämlich wie weit die einzelnen Punkte in dem 2D-Bild sozusagen entfernt sind von der Kameraposition. Das heißt, eigentlich schon noch eine dritte Dimension habe, nämlich so eine Tiefenabbildung, Depth Map oder Tiefenkarte heißen die manchmal auch. Ja, auch da ist wieder der Beamer nicht sehr hilfreich. Ich hoffe, dass Sie die Ausdrucke haben. An denen sieht man hier ein 2D-Bild zunächst mal, zwei Personen, die da am Tisch sitzen. Und dort unten kommt dann die Depth Map dazu, nämlich die, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, das nur sozusagen zeigt, welcher Punkt ist näher da, welcher ist weiter weg. Also je dunkler, desto weiter weg. Der Hintergrund ist also ganz dunkel. Und der Tisch links vorne, den sieht man sogar hier im Beamer, der ist eben ganz nah dran, der ist besonders hell. Und die Personen sind eben dann sozusagen auch nach der Tiefe strukturiert, dass man die Schultern, die weiter hinten sind, sind eben dunkler als die Schultern, die weiter vorne sind. Und auch daraus kann man schon ein stereoskopisches Bild, ein 3D-Bild zum gewissen Grad erzeugen. Ja, und hier noch ein Beispiel, also von dem Merle Lab von Mitsubishi, einfach bloß nochmal anzudeuten, welchen Aufwand man dann tatsächlich betreiben müsste, um jetzt wirklich ein Objekt sozusagen dreidimensional in verschiedenen Kamerapositionen darzustellen. Ich will da jetzt nicht im Detail eingehen, aber da sieht man eben viele Kamerapositionen außenrum und das gleiche, die gleiche Szene sozusagen parallel aus ganz verschiedenen Positionen. In dem Fall geht es viel um die Synthese dieser Positionen, aber wie gesagt, im Extremfall muss ich eben zumindest eine Auswahl dieser Kamerapositionen tatsächlich aufnehmen. Also man sieht schon, da tut sich im Prinzip was auf, wo man sehr hohe Grade an Interaktion in Video machen könnte, wo das Video zerlegt wird in Einzelbestandteile, wo man im Prinzip dann plötzlich merkt, man rutscht jetzt rüber in eigentlich 3D-Modellierung und 3D-Animation. Die Grenze dazwischen wird fließend. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass es eher von der anderen Seite her diese Dinge dann in die Praxis kommen, weil es natürlich so von Computerspielen her oder so sehr wohl interessant ist, dann eben dreidimensionale Videoobjekte wirklich zu haben, also zum Beispiel reale Personen, die dann als Videoobjekt in der 3D-Szenerie auftauchen. Und insofern kann man schon erwarten, dass da langfristig in der Richtung sich einiges bewegen wird. So, jetzt wollte ich an der Stelle mit dem Thema Video aber auch aufhören. Ich habe versprochen, dass ich so ein bisschen Stoff, der ausgefallen ist, irgendwie durch Verschiebung nochmal reinholen. Jetzt muss ich zuerst mal hier meinen Podcast speichern, damit wir den auch haben.